Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch. Guten Abend.
Ich persönlich wäre ein schlechter Enkel, wenn ich nicht hierfür mich ganz einsetzen würde. Wenn ich nun bemüht bin, scheinbar konservativer die Vorschriften Richard Wagners zu befolgen, so glaube ich aber trotzdem, dass ich bei deren Auslegung dem Sinne gemäß die Dinge angepackt habe.
Also grundsätzlich interessiert mich, was passiert, wenn Innovation auf Tradition trifft.
Angela Merkel sah wunderschön aus heute. Frau Gottschalk war sehr auffallend. Ja, so ein bisschen verrückt, aber es passt zu ihr. Tommy! Hallo!
Die Musik gibt mir einfach, wenn Sie so wollen, Entspannung, auch Nachdenklichkeit. Einfach eine Versammlung in mir und deshalb komme ich jetzt gerne hierher.
Im Prinzip wäre Richard Wagner wahrscheinlich jetzt so arbeiten wie Walt Disney, sagen wir mit den ganzen Mitteln.
Es geht um Bayreuth und es geht um Wolfgang Wagner, der am Ende dann doch seinen Frieden gefunden hat nach einem äußerst streitbaren Leben. Sein Lebenswerk, die Bayreuther Festspiele. Dafür hatte er gekämpft, dafür hatte er sein ganzes Leben dem Erbe des berühmten Großvaters Richard Wagner gewidmet. 90 Jahre wurde er alt, am vergangenen Wochenende ist er nun gestorben. Viele sagen, er sei ein Original gewesen, eine knorrige Figur, manchmal ziemlich lästig. Christoph Schlingensief, der Regisseur des Parsifal 2004, hat in seiner Erinnerung an Wolfgang Wagner zum Beispiel beschrieben, wie sehr er sich gefreut habe, wenn Wagner gegen den Willen seiner Frau Kontakt mit ihm aufnahm, um Geschichten über die Wollunterhosen von Winnie zu erzählen. Winnie, das ist Winifred, die Mutter von Wolfgang und seinem Bruder Wieland. Die Dame hatte ein leidenschaftliches Verhältnis zu Adolf Hitler, woraus sie nie einen Hehl machte. Und so waren Bayreuth und der Grüne Hügel schon lange vor dem Dritten Reich ein Hort deutsch-völkischer und antisemitischer Gesinnung, nicht zuletzt durch Richard Wagners verhängnisvolle Schrift »Das Judentum in der Musik«. In diesen Tagen trägt Bayreuth nun Trauer, vermutlich nicht allzu lange, denn die Tradition führen die beiden Töchter von Wolfgang Wagner fort. Auch sie sorgen für die stets wiederkehrende Inszenierung des Nibelungenmythos, der längst eine deutsche Institution geworden ist, eng verwoben mit unserer eigenen deutschen Geschichte, irgendwo zwischen brauner Soße, Deutschtümelei und strahlendem Heldenepos anzusiedeln. Und was macht den Reiz dieser Konstante aus, außer dass sie konstant ist? Was fasziniert an dieser pathetisch pompösen Musik, an diesem Stoff zwischen Gralssuche und Nibelungentreue? Hören wir mal und begeben uns auf die Spuren eines deutschen Mythos. Dabei kommen wir schon wieder bei Christoph Schlingensief vorbei, der seinerzeit einschlägige Erfahrungen beim Wagner-Clan sammeln konnte.
Ich habe meine Meinung zu Bayreuth, da gehe ich auch nicht von runter, und habe sehr viel profitiert von dem Laden, das muss man echt sagen. Es ist ein großes Glück, dass ich das machen durfte, ich habe da sehr viel gelernt. Aber die Umstände und wie diese Familie funktioniert hat, war grauenhaft. Und auch das System da drin war, also von Stasi bis Fascho, alles war da eigentlich zusammengebündelt. Ich habe 4 Jahre durchgehalten. Wir haben viele Dinge in Bayreuth auch, würde ich sagen, eingeführt und die Türen ein bisschen aufgemacht. Ich verteidige einen Wagner, der einen Ort geschaffen hat, in dem er sein Werk aufführen wollte. Und das finde ich sensationell. Was der geschrieben hat, ist eine Katastrophe größtenteils, ist antisemitischer Mist. Aber auch das muss diskutiert werden. Das gehört auch nach Bayreuth und nicht auf die Bühne mit Hakenkreuzflaggen und irgendwelchen BDM-Mädchen. Das sehe ich so nicht, sondern das gehört in das Umfeld, in die Diskussion. Denn da muss auch der Zuschauer wissen, jetzt gehe ich zum Diskutieren über das Thema und jetzt gehe ich in die Musik. Und dann kann ich mir das ja zusammenbauen, ja.
Vor allem Gudrun Wagner, die 2007 im November überraschend gestorben ist, war so etwas wie die heimliche Prinzipalin. Sie galt nicht erst seit Christoph Schlingensiefs Bayreuther Parsifal-Erfahrung in der Öffentlichkeit als böse, aber ihr Gatte Wolfgang war wohl niemandes Mündel, sondern immer halsstarrig, stur, uneinsichtig bis zuletzt. Mit Erfolg. Doch die Geschichte der Wagners fängt viel, viel früher an. Thomas Viehweg hat sie für uns nachgezeichnet.
Wagners Witwe Cosima war die erste. Ihre Mission als Musikmanagerin war allerdings die Konservierung des Werkes. Die Tochter Franz Liszt hatte überdies eine strenge Vorstellung von Werktreue und dynastischer Erbfolge 1907 durch ihren Sohn Siegfried. Doch der Erste Weltkrieg brachte eine 10-jährige Zäsur mit sich. Der wenig machtbewusste Siegfried starb 1930 an einem Herzinfarkt und wieder war es die Witwe, Winifred Wagner, die den Machtanspruch erhob und die Leitung der Festspiele übernahm. Sie führte Bayreuth durch die Nazizeit, aber durch ihre Nibelungentreue zu Wagner-Fan Adolf Hitler zugleich auch an ihren kulturellen Tiefpunkt. Der grüne Hügel wurde zum Schauplatz brauner Nazi-Ideologie. Winifred verteidigte sich in ihrem Entnazifizierungsverfahren. Immerhin sei in einem Festspielhaus nie Hakenkreuzfahnen aufgezogen worden. Wagner-Historiker Bernd Mayer.
Sie war eine an sich patente Frau, aber verbohrt, total verbohrt in Sachen Hitler. Sie hat sich nie richtig eingestanden, dass dieser Mann das Unheil Deutschlands verkörpert hat.
Es schlug die Stunde der Enkel, Wieland, der rigorose Freigeist, und Wolfgang, der fränkisch-forsche Manager. Ein dezidierter Bruch mit der Tradition, sagt Bernd Mayer.
Ein völlig neuer Wieland Wagner, der nichts mehr mit Germanen auf dem Hut hatte, mit Büffelhörnern und vor allem seine berühmten Meistersinger von 1956. Alt-Nürnberg war verschwunden, auf der Bühne waren zwei Fliederbüsche, es war alles, was drauf war, zum Entsetzen der Wagnerianer.
Doch Wieland stirbt überraschend 1966, 57 Jahre lang, spielt seitdem Wolfgang Wagner, ein machtbewusstes Solo als Festspielleiter, ausgestattet mit einem einzigartigen Vertrag auf Lebenszeit. Und er sorgt dafür, dass die Nachkommen seines Bruders, darunter auch die talentierte Kulturmanagerin Nike Wagner, von der künstlerischen Mitwirkung auf dem grünen Hügel ausgespart werden.
Das ist eben auch ein wesentlicher Teil hier der Festspiele, dass es eben keine Unterhaltung ist, sondern dass es eigentlich ein Erlebnis sein soll, mit dem man sich beschäftigt. Es ist ja kein Musiker, sondern es ist etwas, was einen bewegen und beschäftigen soll, zum Nachdenken anregen soll.
Der Prinzipal Wolfgang gilt als geschickt und clever. Er inszeniert auch selbst, doch die Interpretationen des Denkmalpflegers gelten vielen als hausbacken und traditionell erstarrt. Doch der früh weißhaarige Patriarch öffnet Bayreuth auch für modernes Regietheater. Er verantwortet Patrice Chéreaus spektakulären Jahrhundertring des Nibelungen in den 70ern und erholt fast 30 Jahre später Theaterprovokateur Christoph Schlingensief nach Bayreuth, mit dem er sich öffentlich auch schon mal lautstark zopft.
Entschuldige, ich lasse mich nicht von ihm beleidigen.
Das ist keine Beleidigung,
ich habe ihm alle Möglichkeiten gegeben. Und hiermit ist die Sitzung beendet, den Redegewand, der kann woanders hinreden.
Das ist eine Tatsache.
Doch zuletzt schlägt dem greisen Wagner-Enkel Skepsis entgegen. Er sei ein autoritäres Auslaufmodell, stehe zu sehr unter der Fuchtel seiner Frau Gudrun. Doch wieder verändert ein früher Tod alles. Gudrun Wagner stirbt im Herbst 2007. Wolfgang Wagner hatte sie zu seiner Nachfolgerin machen wollen. Ihn als Festspielleiter abzulösen mehrfach im Keim. Und er sitzt die Sache einfach aus. Doch Bund und Freistaat Bayern drängen auf eine Lösung und schließlich signalisiert Wagner doch seine Bereitschaft zum Rücktritt, aber nur, wenn der Stiftungsrat seine damals 30-jährige Tochter Katharina als Nachfolgerin akzeptiert. Im Gegenzug würde er Eva akzeptieren, seine lange Jahre verstoßene Tochter aus erster Ehe, als Katharinas Mitstreiterin.
H2, der Tag, Deutschland und Wagner, eine Nibelungentreue. Die Festspiele fangen bekanntlich bei uns nachmittags um 4 Uhr an und kurz nach 3:30 oder vielleicht noch später, 3:45, setzte sich Hitler in seinen Wagen und fuhr dann durch die Stadt zum Festspielhaus. Sämtliche Straßen waren dicht mit Menschenmassen besetzt, so schilderte Winifred Wagner, die Mutter von Wolfgang und Wieland, das Ankommen des Führers in Bayreuth, das schließlich sein Hoftheater wurde. Brigitte Hammann, Historikerin und Autorin des Buches Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth, guten Abend nach Wien.
Guten Abend.
1923 besuchte Hitler zum ersten Mal die Villa Wahnfried und das war der Beginn einer lebenslangen Freundschaft mit Siegfried Wagners Frau Winifred, die auch Winni genannt wurde. Wie kam es zu dieser Begegnung?
Naja, eigentlich wollte Hitler ja gar nicht die Wagners besuchen, sondern er wollte zu Horst Stuart Chamberlain, diesem großen rechtsradikalen Schriftsteller, der auch krank war damals. Und dann hat er sich schon getraut, ja in das Nebenhaus zu gehen, nämlich in die Villa Wahnfried. Also Winifred hat ihn eingeladen. Und das war für die Wagners ein ganz, ganz großes Geschenk, denn sie waren von Anfang an ja Anhänger von Hitler gewesen.
Was war das für eine Beziehung, die sich dann entspinnen konnte, die sich entpuppte, die Winifred zum Führer hatte?
Naja, das wurde eine ganz enge Verbindung. Erstens ist sowohl Winifred wie auch die ganze andere Familie sofort in die Partei eingegangen, in die NSDAP, waren Mitglieder. Und sie haben sich sofort verstanden, einfach über die Musik, die nämlich der Hitler ja tatsächlich sehr gut gekannt hat. Er war ja hier schon in Wien ständig, in seiner frühen Zeit, war er ja immer wieder in den Wagner-Opern. Er konnte das alles schon auswendig. Und Wagner war ja immer, immer sein ganz großes musikalisches Vorbild für alles. Auch was die Texte angeht in den Werken vom Wagner. Und so war also doch die Verbindung des Hauses Wahnfried mit Hitler ein sehr, sehr enges. Er hat auch am Anfang einige Male dort übernachtet in Wahnfried. Mhm.
Sie machen in Ihrem Buch deutlich, dass ab 1933 Bayreuth während der Festspiele zum Zentrum europäischer Politik wurde. Wie hat Winifred diese Macht eigentlich genutzt, die sie dann durch Hitler erhielt?
Naja, so große Macht hatte sie ja nicht, weil sie sich ja immer noch auf ihre Aufgabe konzentrieren musste, nämlich Bayreuth am Laufen zu haben und alles auch zu finanzieren. Das war ja auch immer sehr schwierig, denn sehr viel Geld war ja nicht da. Also ich kann Ihnen das nicht so richtig erklären, denn sie war natürlich persönlich sehr involviert in diese ganze Geschichte mit Hitler. Und eine Zeit lang hat sie sich wirklich eingebildet, dass er sie heiraten könnte. Mhm. Aber der Mann wollte ja nicht heiraten und auch nicht die Winifred heiraten. Aber die beiden hatten immer einen guten Kontakt.
Schauen wir mal auf ihre beiden Söhne, auf Wolfgang und Wieland. Der starb bereits 1966. Beide gelten ja als völlig unterschiedliche Charaktere. Wieland war der Kreative. War ja auch derjenige, der Hitler näher stand als sein Bruder Wolfgang?
Ja, natürlich. Das ist klar. Wieland war der große Liebling vom Hitler. Einfach auch deswegen, weil der Hitler sehr gut erkannt hat, dass Wieland ein sehr gescheiter Kopf war und weil dieser ja auch ganz am Anfang bereits schon in die Partei eingetreten ist. Während der Wolfgang, der ja auch nur eine Volksschulausbildung hatte, viel lockerer war in allem und gedacht hat, er braucht nicht in die Partei einzugehen. Das heißt, auch die beiden Mädchen, also Verena und Friedelin, waren auch anfangs in der Partei. Und es war immer nur Wolfgang, der gesagt hat, ich brauche das nicht, ich will nicht in die Partei gehen, ich interessiere mich nicht dafür. Das war schon ein ganz wichtiger Punkt für den Wolfgang. Und deswegen konnte er nach 45 ja auch in Bayreuth bleiben, während alle anderen natürlich geflohen sind.
Der Vorwurf, die Wagner-Sippe hätte zu wenig für die Aufarbeitung ihrer Geschichte während der NS-Zeit getan, ist eigentlich nie verstummt, was natürlich auch zu massiven Verwerfungen innerhalb der Familie geführt hat. Frau Hammann, kann dieser Vorwurf heute überhaupt noch bestehen bleiben?
Eigentlich nicht, denn die Familie selbst kann das ja nicht machen. Ich meine, das sind ja keine Leute, die ins Archiv gehen und alles Mögliche suchen und dann ein Buch drüber schreiben. Das geht einfach nicht. Und es ging damals auch nicht, weil die ja auch verstreut waren überall. Das müssen dann schon auch Historiker machen. Und das ist ja alles jetzt inzwischen erledigt.
Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth, so der Titel des Buches von Brigitte Hammann, Historikerin aus Wien, haben Sie. Vielen Dank.
Danke auch.
In die Seele eines Hintergrundmusikers, der im Musikerjargon gerne als Tutti-Schwein bezeichnet wird, weil er nie oder nur selten die Chance hat, als Solist aufzutreten. In diese Seele hat sich Patrick Süskind mit dem Ein-Personen-Stück Der Kontrabass minutiös eingefühlt. Und an einer Stelle denkt er auch über Richard Wagner nach.
Wenn wir vor 100 bis 150 Jahren eine Psychoanalyse gehabt hätten, dann wäre uns beispielsweise von Wagner einiges erspart geblieben. Ja, der Mann war doch hochneurotisch. Ein Werk wie Tristan beispielsweise, das Größte, was er zustande gebracht hat. Ja, wie ist denn das entstanden? Doch nur deshalb, weil er es mit der Frau von einem Freund getrieben hat, der ihn jahrelang ausgehalten hat. Jahrelang. Und dieser Betrug, diese schäbige Verhaltensweise hat ihn selber dermaßen vor sich selbst gewurmt, dass er daraus gleich die angeblich größte Liebestragödie aller Zeiten machen musste. Totale Verdrängung durch totale Sublimierung, höchste Lust etc. kennen Sie. Ehebruch war ja damals noch eine außergewöhnliche Sache. Und jetzt stellen Sie sich vor, Wagner wäre damit zum Analytiker gegangen. Tja, eins ist klar, Den Tristan hätte es dann nicht gegeben. So viel steht fest, denn dazu hätte die Neurose dann nicht mehr ausgereicht. Er hat ja übrigens auch seine Frau geschlagen, der Wagner. Ja, die erste natürlich, die zweite nicht, die bestimmt nicht. Aber die erste hat er geschlagen. Überhaupt ein unangenehmer Mensch. Scheißfreundlich hat er sein können. Wahnsinnig charmant, aber unangenehm. Ich glaube, er hat sich selbst nicht leiden können. Hat ja auch dauernd Gesichtsausschläge gekriegt vor lauter Ekelhaftigkeit. Naja, aber die Frauen haben ihn mögen. Reihenweise. Starke Anziehung auf Frauen ausgeübt, der Mann. Unbegreiflich.
H2, der Tag heute zum Thema Deutschland und Wagner, eine Nibelungentreue. Es ist nicht wirklich verwunderlich, dass die Geschichten um den Wagner-Clan auch filmisch eine Menge hergaben. Im Mittelpunkt dieser cineastischen Werke stand stets das Verhältnis zu Richard Wagners Mäzen, dem Bayernkönig Ludwig II., der ganz nebenbei bemerkt einen, ja, total mysteriösen Tod fand und als Wasserleiche ganz und gar unmajestätisch aus dem Starnberger See gefischt wurde. Aber zu Lebzeiten galt er als einer der größten Bewunderer Richard Wagners, dem dadurch dann ein sorgenfreies Leben beschert wurde.
Seit 1913 kommt Richard Wagner in der Filmgeschichte vor, allerdings meistens nur im Zusammenhang mit dem Bayernkönig Ludwig II. Wagner, immer wieder Wagner, und doch traut sich so richtig keiner an den Komponisten heran. Das schreibt Hans-Günther Pflaum im Begleitheft zur DVD-Edition mit frühen Ludwig-Stummfilmen. In das Schweigen am Starnberger See aus dem Jahr 1919 präsentiert Regisseur Rolf Raffé Richard Wagner als verständnisvollen Seelentröster des Königs. Der empfiehlt ihm, sich auf den Weg zu den Höhen der Kunst zu begeben. 10 Jahre später drehte William Dieterle mit sich selbst in der Titelrolle dann Ludwig II. Dieterle stilisierte Richard Wagner sogar zum Götterboten. Im Tod reicht er dem armen, verkannten König die Hand und führt ihn aus dem irdischen Jammertal in den Olymp der wahren Kunst. Wenn wir beide nicht mehr sind, wird unser Werk der Nachwelt als leuchtendes Beispiel dienen, verspricht ein Zwischentitel. In der Nachwelt wurde es nach 1933 erst einmal finster. Die Nazis machten um Richard Wagner filmisch einen großen Bogen. Ludwig passte ihnen ohnehin nicht ins politische Konzept.
Es mag nicht üblich sein, dass hier ein Besucher zuerst das Wort ergreift, aber ich muss Sie vor mir warnen. Ich bin keine fröhliche Unterhaltung für einen festlichen Feierabend. An mir klebt Unglück. Meine Existenz ist an einem Punkt angekommen, wo ich so verletzlich bin wie Glas. Einen Sprung habe ich schon. Ein falsches Wort. Und Sie haben die Scherben in der Hand. Und blutige Finger.
Bruder? Sie werden hier frei sein von der Erbärmlichkeit des Tages, Richard Wagner. Die Nacht wird leuchten, die begnadetsten Künstler Europas werden ihre Werke aufführen und ich werde vor ihnen stehen. Und ich werde es sein, der beschenkt ist. Ich grüße Sie.
So begegnet Richard Wagner in Gestalt von Paul Bild, dem von O.W. Fischer gespielten Märchenkönig, in Ludwig II. Glanz und Elend eines Königs von Helmut Keutner aus dem Jahr 1955. Wenig Politik, dafür viel Wagner-Musik. Der monomanische Komponist als einer von Ludwigs Sargnägeln. Der Opernliebhaber Luchino Visconti inszenierte schließlich 1972 seinen Ludwig wie eine Wagner-Oper. Wobei diesmal Richard Wagner annähernd realistisch, gespielt von Trevor Howard, als Filou charakterisiert wird, der die Schwäche des Monarchen skrupellos ausnutzt.
Es ist einfach wunderbar. Da ist dieses Haus, da ist mein Gehalt und für Tristan sind die Proben vorbereitet.
Der arme Tristan musste 6 Jahre warten. Und bald werden wir das Theater haben, das ich mir erträumte.
Der König lässt mir freie Hand. Ich habe Semper geschrieben. Er wird mit den Plänen herkommen. Die Aufgabe ist ganz nach seinem Geschmack.
Ebenfalls 1972 drehte Hans-Jürgen Süberberg Ludwig, Requiem für einen jungfräulichen König, Teil 1 seiner deutschen Trilogie, mit dem er dem deutschen Faschismus auf der Spur war. Süberbergs Hommage über die Seelenverwandtschaft von Ludwig und Richard bleibt im Ungefähren. Indem die Musik in Verbindung mit der kitschigen Selbstinszenierung des Königs als Vorboten kommenden Unheils erklärt wird. Damit vermittelt Hans-Jürgen Süberberg allerdings mehr noch als Keutner und Visconti einen Eindruck von der Schwierigkeit, Richard Wagner filmisch beizukommen. Also nach wie vor eine Herausforderung für risikofreudige Filmemacher. Der definitive Richard-Wagner-Film steht nämlich immer noch aus.
Meint Herbert Speich, der über Richard, Ludwig und Cosima im Kino berichtete. Wir bleiben noch ein bisschen in Bayern und damit in Bayreuth. Die Stadt ist Sitz der Regierung in Oberfranken. Dr. Sven Friedrich, Direktor des Richard-Wagner-Museums in Bayreuth, guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Wir haben vorhin schon von der besonderen Beziehung Winifred Wagners zu Adolf Hitler gehört, der Bayreuth zu seinem Hoftheater machte. 1933 wurde Bayreuth Gauhauptstadt des NS-Gaues Bayerische Ostmark und sollte dann entsprechend zu einem Gauforum ausgebaut werden. Warum Bayreuth, Herr Friedrich?
Ja, Bayreuth war natürlich schon längst ein mythischer Ort als Ort der Festspiele. Und wir wissen, Adolf Hitler war ein großer Bewunderer Wagners. Ob er ihn nun richtig verstanden hat, ich weiß es nicht. Aber gleichwohl Bayreuth mit seinen Festspielen war natürlich ein kultureller Identifikationspunkt für die Nationalsozialisten, die ja sonst so besonders viele Anknüpfungspunkte an die deutsche Geschichte und die deutsche Kultur nicht hatten.
Während des Zweiten Weltkrieges befand sich in der Stadt eine Außenstelle des Konzentrationslagers Flossenbürg, in dem Häftlinge an der physikalischen Experiment oder an physikalischen Experimenten für die V2, also die Vergeltungswaffe 2, teilnehmen mussten. Wieland Wagner, der Enkel des Komponisten Richard Wagner, von dem haben wir vorhin auch schon gehört, der war dort tätig. Als was genau?
Das ist richtig. Es war nicht die V2, es war die Steuerungselektronik für die V1, aber das ist mal egal. Schlimm genug ist es in jedem Fall. Das war das sogenannte Institut für physikalische Forschung, das von Wieland Wagners Schwager Bodo Lafferenz eingerichtet worden war. Dort wollte man eben mit Hilfe der guten Köpfe, die ja leider auch in den Konzentrationslagern, auch in Flossenbürg saßen, eben an der Steuerungselektronik für die Vergeltungswaffe arbeiten. Für Wieland Wagner war das so eine Art Rettung vor dem Volkssturm. Lafferenz hat sehr darauf gedrängt, dass Wieland da eingesetzt wird. Es war mehr ein Feigenblatt, denn auch sein Bruder Wolfgang musste ja als Hilfsarbeiter beim städtischen Bauamt seinen Dienst am Volk leisten. Dieses Außenlager ist ja erst im Sommer 44 eingerichtet worden und wurde dann am 5. April 45 bei der ersten Bombardierung Bayreuths zerstört. Man weiß nicht so genau, was Wieland dort getrieben hat. Es heißt, er habe da Bühnenbildmodelle gebaut und gemeinsam mit den gut ausgebildeten Häftlingen an Beleuchtungsanlagen und Experimenten gearbeitet.
Ja, das hört sich schön an. Bayreuth war im Dritten Reich wahrlich keine x-beliebige Stadt, schreiben auch zwei Autoren, die die Verstrickung der Festspielstadt in den Nationalsozialismus aufgearbeitet haben. Es gab dann auch die Spruchkammern, die zum Beispiel auch Winifred Wagner als Aktivistin einstuften. Wurde die eigentlich verurteilt?
Also Winifred Wagner wurde in der ersten Spruchkammerverhandlung als Belastete eingestuft. Daraufhin ging ihr Verteidiger in Revision, weil es eben nur sehr wenige Belastungs-, dafür aber sehr viele Entlastungszeugen gab. Und in dem Revisionsverfahren wurde sie dann als Mitläuferin eingestuft, als Minderbelastete. Also ein Urteil in dem Sinne gab es. Winifred Wagner wurde eine Bewährungsstrafe auferlegt. Sie durfte sich natürlich politisch nicht mehr äußern und sie durfte kein öffentliches Amt mehr ausüben. Kleine Geldbuße, die wirklich schlimmen Sachen, also Haft und für sie wahrscheinlich besonders grausam Führerscheinentzug sind ihr erspart geblieben.
Wie sehr, Herr Friedrich, ist das alles heute noch Thema in Bayreuth?
Wie Inwieweit das Thema in Bayreuth ist, vermag ich natürlich nicht umfassend zu beurteilen. Es ist natürlich gegenwärtig, wir hier im Haus Wahnfried beschäftigen uns natürlich dauernd mit diesem Kapitel der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte Richard Wagners. Es ist eben ein wesentliches und wichtiges und auch spannendes Thema für den Historiker, für den Kulturwissenschaftler. Also für uns ist es gegenwärtig und Sie wissen wahrscheinlich, dass ja auch Katharina Wagner angekündigt hat, durch neutrale Historiker dieses Thema hier in Bayreuth weiter aufarbeiten zu lassen.
Die braune Vergangenheit der Festspielstadt Bayreuth. Es waren Informationen von Dr. Sven Friedrich, Direktor des Richard-Wagner-Museums in Bayreuth. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Und jetzt stellen wir uns an die Opernkasse.
Ich hätte gern für zwei Personen für Siegfried am Donnerstag.
Donnerstag ist ausverkauft.
Ach.
Was ist?
Donnerstag ist ausverkauft. Völlig ausverkauft?
Völlig. Seit zwei Wochen.
Seit zwei Wochen völlig ausverkauft? Auch nicht ganz hinten oder am Rang?
Nein, leider.
Oder so 12. Reihe Mitte?
Nein.
Und im Rang oder ganz hinten? Frag doch mal.
Wieso ist denn gerade Siegfried ausverkauft?
Siegfried ist nicht ausverkauft.
Aber Sie sagten doch gerade, Siegfried ist ausverkauft.
Nein, Donnerstag. Ich sagte Donnerstag.
Jawohl, Siegfried am Donnerstag.
Donnerstag ist ausverkauft, Siegfried ist heute, Donnerstag ist Martha.
Wieso Martha?
Was ist?
Donnerstag ist Martha.
Nee, Martha kommt heute.
Heute ist Siegfried.
Martha ist meine Schwägerin.
Ach.
Was ist?
Martha ist meine Schwägerin.
Mein Gott, das weiß ich auch. Und was ist mit Siegfried?
Siegfried ist heute.
Aber heute geht nicht, wegen Martha.
Entschuldigen Sie, ich werde jetzt abgelöst. Meine Kollegin bedient Sie gleich weiter.
Ah ja.
Bitte, wer ist der Nächste?
Ich hatte mit Ihren Kollegen schon alles besprochen. Vielleicht könnten Sie uns...
Lass mich mal. Eigentlich hätten wir gern zweimal Siegfried für Donnerstag. Siegfried ist heute, Donnerstag ist Martha.
Das ist meine Schwägerin.
Bitte? Wir können wegen meiner Schwester heute nicht in Siegfried.
Aber den Drachen hätte ich doch ganz gern gesehen.
Wir lieben Opern mit Tieren. Ach.
Also meine Frau geht heute in Siegfried und ich Donnerstag mit Martha in Martha.
Aber du wolltest doch den Drachen sehen.
Nein, nein, ein Hund wäre mir sowieso lieber gewesen.
Sie können sich ja gern mit Ihrer Schwägerin meinen Riesenschnauzer ansehen.
Das wäre sehr liebenswürdig, wenn ich Sie dafür in die Oper einladen dürfte.
Ach, keine Ursache.
Aber ich bitte Sie.
Na dann, morgen in die Zauberflöte.
Ich hätte gern für die Zauberflöte erste Reihe Mitte 4 Plätze, 3 Erwachsene und einen Riesenschnauzer.
H2, der Tag, Deutschland und Wagner, eine Nibelungentreue. Im Hochsommer 1876 war der neue Bau des Festspielhauses in Bayreuth gebaut. Es gab die Götterdämmerung und die Welt konnte kommen. Und sie kam, der deutsche Kaiser Wilhelm I. und Kaiser Dom Pedro II. Von Brasilien, der König von Bayern, von Württemberg, preußische Prinzessinnen, Herzöge, Fürsten, Grafen. Und all diese Leute sahen ein Spektakel, das sie vermutlich nie vergessen würden. Da entführten nämlich Riesen eine Jungfrau, zwei Geschwister trieben es unterm Vollmond miteinander, ein Rudel wilder Weiber sammelte tote Recken auf, ein Vogel zwitscherte Deutsch, ein Zwerg unter einem Tarnhelm wurde zur Kröte und am Schluss, nach 16 Stunden Mord und Totschlag, ging die Welt unter. Was für eine Story, was für ein Stoff. Warum sich Wagner stets zwischen Gralssuche und Nibelungentreue bewegte, das hat Marius Galler herausgefunden.
Zu Beginn seiner Karriere steht Richard Wagner mit Rienzi noch mit einem Bein im 18. Jahrhundert. Am Ende mit dem Ring des Nibelungen und Parsifal blickt er ins 20. Jahrhundert. Rienzi spielt im antiken Rom, einem seit Lessings Zeiten beliebten Ort, um den republikanischen Geist auch in deutschen Landen heimisch zu machen. Freiheit und Rom fordert hier der bürgerliche Notar Cola Rienzi. Aber er scheitert. Die Konterrevolution der Vereinten Adelsgesellschaft siegt und wirft am Ende Rienzi und nach ihm das Volk nieder. 1839 verfasste Wagner sein einziges explizit politisches Musikdrama. Ein Drama, das Jahrzehnte später noch Adolf Hitler beeindruckte, der sich als vom Volk geliebter römischer Volkstribun nach Wagnerschem Vorbild sah. Der Drang nach Freiheit und Befreiung war im Werk Wagners weiterhin präsent, suchte sich allerdings andere Wege. Auf Rienzi folgte 1841 der fliegende Holländer. Auf ewig verdammt muss der Holländer über die Meere segeln. So lange, bis er eine Frau findet, die ihm auf ewig die Treue schwört. Nicht mehr in der politischen Revolte, in der Liebe steckt jetzt die Hoffnung auf Befreiung und Erlösung. Mit dem fliegenden Holländer hat Wagner auch eine andere, folgenreiche künstlerische Wendung genommen. Ab jetzt sucht er in den Mythenwelten nach geeigneten Figuren und Motiven. Tannhäuser, Lohengrin, Tristan und Isolde, die Nibelungen und Parsifal stammen alle aus frühen mittelalterlichen Zeiten. Wagner forschte nach Archetypen, nach bedeutungsvollen Mustern, um ein großes historisches Panorama aufzuziehen. Der Ritter Tannhäuser ist zwischen der orgiastischen Erotik im Venusberg und der bürgerlichen Familie hin und her gerissen. Einen Ausweg findet er nicht. Erst im Tod geht er ein in den seligen Frieden. Ebenso Tristan und Isolde. Auch sie finden erst im Tod die Erlösung. Wagners Musikdramen geraten zunehmend in den Bann von Schopenhauers Pessimismus. Immer noch wirkt in ihnen ein Drängen und Streben, eine Sehnsucht. Allerdings findet sie keinen Ort und kein Ziel mehr. Vollends in den späten Musikdramen wie »Der Ring des Nibelungen« gibt es, wie der Philosoph Ernst Bloch beschrieb, eine sozialistische Haltung, die zugleich voll von reaktionärem Muff ist. In dieser Trilogie mit Vorspiel dominiere der Hass gegen Geld und Gold, gegen den Fluch des Mammons, der sich aber antisemitisch gebärde und in einen verlogenen Nazi-Sozialismus münde. Eine Ausnahme innerhalb der Musikdramen Wagners sah auch Ernst Bloch. In den Meistersingern von Nürnberg tummeln sich keine Geister, Götter und Dämonen, sondern richtige Menschen mit ihren Sorgen und Sehnsüchten. Im Nürnberg des 16. Jahrhunderts soll ein Sängerwettstreit entscheiden, wer den Preis und dazu die Tochter des reichen Goldschmieds zur Frau bekommt. Am Ende gewinnt der Außenseiter, der nicht die etablierte, sondern die neue, vitale Kunst repräsentiert. Und Wagner arrangiert hier eine progressive Koalition aus Kunst und bürgerlichem Leben. Den Meistersinger von 1867 folgen jedoch die Nibelungen und der Parsifal, ein Bühnenweihfestspiel, in dem Religion, mittelalterliche Mystik, deutscher Wald und Gralsburg herrschen. Viele Interpreten sahen auch buddhistische Einflüsse am Werk. Doch das hinderte Adolf Hitler nicht daran, den Parsifal als Wagners Schlüsseloper in den germanischen Himmel zu loben.
Bayreuth ist Wagner, Bayreuth ist auch immer die wiederkehrende Inszenierung des Nibelungenmythos. Ein wuchtiger, gewaltiger Text, den jedermann lesen sollte, sagte Goethe einmal, der allerdings seine Ausgabe erst einmal 20 Jahre in der Ecke liegen ließ, bevor er diese monströse Geschichte las, eine Geschichte mit tödlich gekränkten und streitenden Frauen, mit kühnen Karrieremännern und vollgestopft mit Machtgier, Missgunst, aber auch Liebe und Leidenschaft. Zum Nibelungenlied gehört seine Rezeptionsgeschichte. Die Dichtung aus dem 13. Jahrhundert wurde über Jahrhunderte vergessen, dann wiederentdeckt und immer wieder wurden einzelne einprägsame Szenen aus dem großen Ganzen herausgerissen, um sie dann zu instrumentalisieren. Sie wurden Vorbild jener deutschen Nibelungentreue bis in den Untergang, auf die sich die NS-Führer berufen konnten, als ihr Weltkrieg dann immer aussichtsloser wurde. Professor Ottfried Reinhard Erismann, Literatur- und Sprachwissenschaftler an der Uni Gießen. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fisch.
Auf welche Stelle im Nibelungenlied geht die Nibelungentreue eigentlich zurück?
Die Urszene, aus der der Begriff stammt, ist folgende. Wir sind am Hunnenhof, die große Schlacht zwischen Nibelungen und Hunnen tobt. Kriemhild will, dass die Wormser Könige Hagen herausgeben. Die weigern sich aber. Und der Erzähler ist es, der jetzt Folgendes kommentiert. Ich darf mal auf Mittelhochdeutsch zitieren. Mhm. Sine konnten von ihr Trüben nicht einander verlahen. Sie konnten also von ihrer Treue nicht abstellen, nicht abgehen. Das Konnten ist dabei wichtig. Sie hatten also gar keine andere Wahl, als zu Hagen treu zu sein. Mhm. Und wir müssen jetzt aber verstehen, was diese Treue ursprünglich bedeutet.
Da kommen wir jetzt zu. Der Siegfriedmörder Hagen ist eben nicht nur ein Freund der Könige, sondern zugleich auch ihr Vasall. Denn mit diesem mittelalterlichen Lehnsystem war ja auch der Begriff der Treue eng verknüpft. Und damit war dann auch gemeint, füreinander einzustehen, sowohl Vasall gegenüber Herr als auch Herr gegenüber Vasall. Das hatte also etwas von einem sozialen Vertrag. Klingt gut. Warum dann eigentlich die Umdeutung?
Sie meinen jetzt die Umdeutung zur Treue im 19. Jahrhundert, genau, zu diesem, ja, Begriff. Mhm. Da müssen wir ganz kurz in die Sprachgeschichte gehen, denn es ist in der Sprachgeschichte so, dass die Wörter in jeweils neue kultur- und sozialgeschichtliche Zusammenhänge gebracht werden. Und so geht die Abnahme der juristischen Qualität, die es im Nibelungenlied hat, von Treue auf eigentlich zwei Bewegungen zurück. Der juristische Begriff ist ja sehr eng an den Feudalismus gebunden und mit dem Niedergang des Feudalismus hatte der keine Funktion mehr. Und zum anderen kommt hinzu die bürgerliche Aufklärung in der frühen Neuzeit. Und dadurch wird der Begriff quasi in den Innenraum der Menschen verlegt. Aus der äußeren rechtlichen Bindung wird eine innere moralische Bindung, eine Tugend. Und damit ist ein solcher Begriff auch nicht mehr an den Adel gebunden, wie im Mittelalter, deshalb bürgerliche Aufklärung, sondern soll auf alle Menschen sich beziehen.
Die Nibelungentreue, das bringt im Grunde eine fast, ich sag's nochmal mit meinen Worten, eine fast sklavische Loyalität auf den Begriff, so ein bisschen unreflektiert, die vielleicht auch das eigene Denken ausschaltet und im Zweifel dann auch die Selbstzerstörung in Kauf nimmt. Aber in welchem Kontext wurde dieser Begriff eigentlich erstmals politisch verwendet?
Die Politisierung beginnt eigentlich schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Romantik. Und hat hier zwei Wurzeln, wenn ich das mal zusammenfassen darf. Das eine ist die Sehnsucht der Deutschen nach dem Mittelalter damals, ein verklärtes Mittelalter natürlich, das große Kaisertum und so weiter. Und das andere ist ein sich verdichtender Nationalismus als Bewegung gegen Napoleons Besetzung des Reiches. Und aus diesen zwei, in diesen zwei Bewegungen spielt das Nibelungenlied eine große Rolle. Es wird zum Nationalepos aufgebaut. Die Deutschen haben ja keins, wie die Spanier ihren Cid haben oder die Engländer haben ihren Shakespeare. Die Deutschen wollten ein Nationalepos haben. Und diese Politisierung zieht sich im Grunde dann, da entsteht, die zieht sich durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch. Vielleicht darf ich noch sagen, sie konzentriert sich dann auf Siegfried. Siegfried wird der Deutsche. Mit Deutschland praktisch identifiziert, obwohl er ja ein bisschen tölpelhaft ist und so weiter, aber das interessiert dann niemand mehr.
Es gibt aber noch einen zweiten Begriff neben der Nibelungentreue, der in einem kriegerischen Zusammenhang benutzt wurde. Das ist die Dolchstoßlegende, nicht? Die auch auf das Nibelungenlied zurückgeht. Denn Siegfried wurde ja hinterrücks erstochen. Also wo wurde dieser Begriff verwendet?
Diesen Begriff finden wir erstmals am Ende des Ersten Weltkrieges. Dazu muss man sagen, dass die Nibelungenrezeption während des Ersten Weltkriegs schon eine Rolle spielt. Es gab die Siegfriedlinie als eine Verteidigungsfront und viele andere Sachen. Man kann noch ein bisschen früher zurückgehen auf den Reichskanzler Bülow, der von der Nibelungentreue sprach zwischen Österreich, Ungarn und dem Deutschen Reich. Also der Nibelungenmythos war immer virulent. Und nun am Ende des Ersten Weltkrieges hatten die Militärs ja die Vorstellung, dass das Heer von der Heimat aus praktisch ja besiegt oder ermordet worden wäre. Nicht? Die Sozialdemokraten hatten die Republik ausgerufen und das Heer musste sich zurückziehen. Und dann hat Hindenburg den Vergleich gezogen, dass das Heer durch einen Dolchstoß praktisch besiegt worden sei, eben von der Heimat aus.
Bis in den Untergang, wie die Nibelungentreue in die Welt kam und wie der Begriff auch missbraucht wurde. Professor Othmar Reinhard Erismann, Literatur- und Sprachwissenschaftler an der Uni Gießen. Haben Sie vielen Dank.
Dankeschön.
Bayreuth hat viele Bewunderer, dazu zählt auch Adolf Tichtmeier alias Jürgen von Manger. Hier ist er.
Also ich hatte ja wieder Theaterkarten geschenkt gekriegt, ne? Und habe ich gesehen, diesen Richard Wagner, ne, den sein Lohengrin. Aber also das war diesmal kein Luststück, sondern, wo man sagen, mehr wohl eine Oper, ne, auch mit Musik, alles. Und dieser Wagner ist ja ein ganz bekannter Mann auf diesem Gebiet, ne? Gilt wohl auch als der schönste Komponist, den wir überhaupt in Deutschland haben. Ne? Die Sachen sind ja auch ganz berühmt. Dom Wunschkonzert, dies herrliche in fernen Land, unnahbar eure Schritte, nicht diese ganze einschmeichelnde Melodie, nicht alles von Richard Wagner. Aber ehrlich, also ich muss sagen, mir geht der Mann so richtig an den Nieren. Ich weiß es nicht. Das ist, dass man so edel ist, nicht, wenn man diese Musik hört und Vorsätze fasst, also dass man ein besserer Mensch werden will oder die Frau viel schöner behandeln. Also Sachen, wenn man diesen Richard Wagner hört. Nun habe ich mir sagen lassen, das käme wahrscheinlich davon weg. Wagner wäre noch einer von den ganz wenigen Komponisten, die noch alle Töne in die Melodien reinpacken, nicht? Da wären von diesen jungen Spritzer, von diesen neumodischen Komponisten, die machten nur noch mit 6 oder also 12 Töne, das wäre schon die Höhe der Gefühle, ne? Weiß ich auch nicht, warum die so geizig sind. Und diesen Richard Wagner aber, wie gesagt, ne, der packt noch alles schön mit rein. Und sicher, dadurch ist er dann natürlich auch ein bisschen lauter als die anderen.
Der Mann kennt sich richtig aus. Es gab wohl kaum einen Komponisten wie Richard Wagner, der es geschafft hat, nicht nur Verehrer und Musikliebhaber heranzuziehen, sondern eben auch über Generationen jünger zu begeistern, die auf seine Noten regelrecht abfuhren und sie vergötterten. Die Musik Wagners kam der Nazi-Ideologie und Propaganda wie gerufen, haben wir gehört. Bei den NS-Parteitagen in Nürnberg wurde regelmäßig Wagners Musik Die Meistersänger gespielt. Richard Wagners Jugendwerk Rienzi, der letzte der Tribunen, war Hitlers Lieblingsoper. Er begriff nämlich das Werk über den römischen Tribun, der vom wankelmütigen Volk erst erhoben und dann eben wieder gestürzt und ermordet wird, als Anregung und als Ausgangspunkt seiner eigenen Karriere. Nils Kaiser über die Kompositionen, über die mächtige und pompöse Musik, für die sich so viele begeistern können.
Ich schreibe keine Opern mehr, verkündete Richard Wagner, als er sich an die Arbeit zu seinem Hauptepos Der Ring des Nibelungen machte. Die herkömmliche Oper mit ihrer Nummernfolge und sich abwechselnden Arien und Rezitativen war ihm zu konventionell. Wagner wollte mehr Realismus auf der Bühne sehen und orientierte sich am klassischen Drama, in dem Personen sich nicht an die Rampe stellen und minutenlang über ihre momentane Gefühlslage auslassen, stattdessen führen sie Zwiegespräche miteinander. Das sollte auch in Wagners Werken so werden, die er fortan Musikdramen nannte.
Mädchen oder Wagen wünscht Papageno sich.
Die klassische Opernarie war aus Wagners Sicht viel zu einfach strukturiert. Zu den Melodien aus Mozarts Zauberflöte etwa hätte man ja sogar tanzen können. Für Wagner ein Greuel. Bei ihm orientiert sich die musikalische Syntax an der sprachlichen und die ist im Musikdrama völlig unregelmäßig. Schließlich schreibt Richard Wagner als Textdichter keine Libretti in Versform mehr, sondern prosaische Dramentexte, in denen alle Verszeilen unterschiedliche Längen haben. Wotan und Co. tragen also keine vertonten Gedichte mehr vor, sondern sie singen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Im deklamatorischen Sprechgesang können sie sich endlich mal so richtig ausquatschen, einander Vorträge halten und Meinungsverschiedenheiten ausdiskutieren. So werden natürlich auch die Wagnerschen Längen erst möglich. Woher aber nimmt Wagner die vielen Töne für die ausladenden Zwiegesänge seiner Protagonisten? Ganz einfach, er erfindet die Leitmotive. Alles, was in der germanischen Götterwelt von Bedeutung ist, erhält ein eigenes musikalisches Thema. Sei es Siegfrieds Schwert, sei es die Götterburg Walhall, sei es das Schicksal selbst. Ergebnis ist ein ununterbrochenes Ineinanderklingen musikalischer Leitmotive. Eine Musik, die sich im ständigen Fluss befindet, die sogenannte unendliche Melodie, die natürlich mit ein Grund dafür ist, dass einem auch so mancher Wagner-Abend unendlich vorkommt. So wuchtig und pathetisch klingt Wagners Musik übrigens auch deshalb, weil ausschließlich das Orchester für die unendliche Melodie zuständig ist. Nur im Orchester erklingen die Leitmotive, während die Sänger versuchen müssen, möglichst hörbar dagegen anzudeklamieren. Natürlich gibt es in Wagners Dramen dann noch keine Duette und schon gar keine Chöre. Das wäre ja so, als wenn alle durcheinander sprächen. Nein, es wird immer schön der Reihe nach gesungen. Wagner wollte es eben möglichst realistisch. Durchsetzen konnte er sich mit seinem Musikdrama erst, als er in Bayreuth sein eigenes Theater hatte, wo ihm niemand mehr hineinreden konnte. Auch nicht der Wiener Musikkritiker Eduard Hanslick, für den Wagners Rheingold nichts weiter war als ein 3 Stunden langer musikalischer Gänsemarsch und der die Frage stellte, ob ein Chor der goldschleppenden Nibelungen oder der schließlich triumphierend in Walhall einziehenden Götter denn wirklich so undramatisch gewesen wäre.
Dramatisch. Der slowenische Philosoph und Psychoanalytiker Slavoj Žižek hat einmal beschrieben, wie er den Festspielort Bayreuth eigentlich wahrnimmt. Der erste Eindruck sei unweigerlich mit einer Szene aus einem Fellini-Film zu vergleichen. Aseptische alte Herren in dunklen Anzügen wanderten still herum, begleitet von Damen mit viel zu viel Make-up. Ein echter Tanz der Vampire, eine Zusammenkunft lebender Toter, die High Society spielen. Ganz schön heftig. Natascha Flaumbaum, HR2 Kulturjournalistin. Sie haben häufig für die Kulturprogramme für die ARD aus und über Bayreuth berichtet. Haben Sie das auch so erlebt?
Ja, es ist schon ein bisschen unfair, denn man muss unterscheiden. Der erste Tag sozusagen, der Premierentag, der Eröffnungstag, da ist es schon so, dass die Frauen sich aufhübschen mit sehr extrem eleganten Roben und natürlich auch sehr viel Make-up, so wie es das Fernsehen immer abbildet. Die Herren tragen keinen Anzug, nein, sie tragen Frack und das ist natürlich auch, oder Smoking, das ist so gewünscht. Also in Anzug sehen sie da niemanden. Das ist der erste Tag, dann wird es eigentlich auch normaler. Das heißt, dann kann man in ganz gedeckter, normaler Konzertkleidung hingehen, aber man kann auch seine Robe zur Schau tragen. Aber dieses grellbunte, dieses exzentrische und auch sich so ein bisschen darstellen, das ist tatsächlich nur am ersten Tag so.
Mhm. Nun war es Ihnen als Kritikerin eigentlich immer gegönnt, Eintritt zu erhalten in die Hallen von Bayreuth, in diese wagnerische Pilgerstätte. Aber bevor es losging, ging es erst einmal immer für Sie mit Wolfgang Wagner los. Also wir kommen nochmal auf ihn zurück am Ende unserer Sendung, der eben die Presse über die jeweilige Inszenierung dann informierte. War das selbst für sich schon eine Inszenierung?
Ja, das ist natürlich legendär gewesen, diese Pressekonferenz, die übrigens am Tag nach der Premiere immer stattgefunden hat, um 10 Uhr. Das heißt, man konnte die Nacht über nicht lange feiern, musste dort schon wieder antreten. Das wurde dann irgendwann dieses Ritual aufgegeben und das war die Show danach. Natürlich, Wolfgang Wagner hat moderiert über die gewohnt schlechte Beschallungsanlage. Man musste immer wieder nachjustieren. Hinten saßen Gudrun Wagner und Herr Emmerich, der Pressesprecher, die es wie Stettler und Walton sozusagen assistiert haben. Und Wolfgang Wagner hat dann so eine Art Fragestunde abgehalten. Man traute sich ja gar nicht, was zu fragen. Es wurden auch keine Verlautbarungen oder Verkündigungen gemacht, nur sehr wenig, sondern es wurde davon ausgegangen, dass man gleich Fragen hatte. Aber man hatte eigentlich nichts zu fragen, weil man noch müde war und es war ja auch alles so ganz schön. Ein paar haben sich dann dazu hinreißen lassen, wie denn wohl das vom gestrigen Abend so und so zu verstehen war und er haute gleich in seiner fränkischen Art drauf. Er sei ja wohl nicht da, seine Opern zu erklären. Also das war ja immer sehr, sehr amüsant, weil das sozusagen das große Kreisen ums Nichts war, aber man war da und man war zusammengekommen. Und es war dann doch sehr schade, als das Nichts dann irgendwann sozusagen sich verabschiedet hatte.
Wer Karten für Bayreuth möchte, ich habe es gerade schon angesprochen, der kann ziemlich lange warten. Ich glaube insgesamt irgendwie 7 Jahre, ja. Manchmal auch 10 oder auch länger. Und manche warten auf Ergebnis. Wer aber hineingelangt, erlebt Bayreuth und erlebt Wagner, diese pompöse, fulminante Musik. Wir haben ja gerade eben auch schon da eine Kostprobe bekommen. Und ich kenne viele, die das mir erklärt haben und die gesagt haben, das hat etwas unheimlich mitreißend. Das hat etwas Umhüllendes, Aufwühlendes. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, Frau Fitsch, wir sind schon noch in dieser Welt. Wir kreisen also dann nicht auf einem anderen Orbit sozusagen, sondern das ist noch eine ganz normale Welt. Es ist einfach nur so, dass hier ganz künstlich durch Exklusion eine Exklusivität geschaffen wird. Das heißt, man hat einfach nur wenig zur Verfügung und macht dann eben seine Sache besonders bedeutend. Das finden Sie in der Modewelt, wenn nur 5 Jeans hergestellt werden, dann können eben nicht 100 Frauen die tragen. Und so ist das hier auch. Also das ist ein ganz einfaches Prinzip und natürlich ist das dann ganz toll, wenn man dazugehört. Aber es gibt eben auch objektive Gründe, die das Erlebnis besonders schön machen. Eben der Bau, die besondere Akustik, der Orchestergraben, der ja so nicht da ist, sondern das Orchester sitzt unter der Bühne. Also sie haben einen tatsächlich dreidimensionalen Klang. Sie haben einen Klang, der sozusagen ein Piano, das aus dem Raum kommt. Sie haben einen ganz besonderen Chor, sie haben ganz besondere Posaunen. Eben alles das, wofür Bayreuth immer steht. Und das ist sozusagen kein Klischee, das hören sie auch. Und das ist schon sehr beeindruckend, wenn sie das erste Mal hören, weil es eben nicht so ist wie Oper Frankfurt. Es ist nicht so wie Metropolitan Opera, sondern es ist eine ganz, ganz eigene Akustik, die so auf der Welt auch noch nicht nachgebaut worden ist. Es gibt ja viele Konzertsäle, die einfach imitiert werden, nachgebaut werden und dann reinszeniert man eine Akustik. Das ist mit diesem Haus nicht gemacht worden und insofern ist man schon sehr ergriffen, wenn man dann da ist und eben auch das erste Mal hört. Ja. Mhm. Also es ist schon, also wenn man ein bisschen sensibel ist für die Musik natürlich sowieso und auch für besondere Aufführungsarten oder Spielarten, dann nimmt man das wahr und freut sich nicht nur dann an der Tatsache, dass man jetzt sozusagen an so einem Event teilnimmt, sondern es ist einfach die Akustik, die einen komplett umhaut.
Wir haben heute viel in der Sendung über die Vergangenheit Bayreuths und auch des Wagner-Clans gesprochen. Wir haben über Deutschtümelei geredet in diesem Zusammenhang, über braune Soße. Sehen Sie eigentlich auch etwas typisch Deutsches jetzt auch in der Musik zum Beispiel?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Es ist ganz, ganz seltsam. Natürlich wird diese Musik so benutzt, dieses Megalomane, dieses Riesige. Das haben Sie ja schon alles sozusagen dargelegt und es ist tatsächlich so, dass es so eine kleine Gemeinde gibt von Leuten, eben die kleines Gute, die Wagner-Verbände und Wagnerianer, die dann eben diese Musik besonders schätzen und auch alles über diese Musik wissen, sämtliche Aufführungen, sämtliche Besetzung und so weiter. Und da könnte man sagen, das ist ein Phänomen, das komplett an diesen Komponisten und seine Werke gebunden ist. Sie finden aber so eine Gemeinde in der Metropolitan Opera auch. Da gibt es das legendäre Quiz und da können die Leute ihnen sagen, wer 1956 den Othello gesungen hat in der zweiten Besetzung. Also das ist sozusagen ein Phänomen, das gibt es überall. Hier wird es aber sozusagen benutzt. Also man klingt sich schon ein in diese rauschhafte Musik, man benutzt sie auch als Droge und man sozusagen diese Exklusivität benutzt man auch, um sich von anderen abzugrenzen. Der eine oder andere mit deutschtümelndem Hintergrund, das ist jedem selbst überlassen, aber ich denke, das wird sozusagen unter der neuen Ägide in Bayreuth nicht mehr so häufig vorkommen.
Das Erlebnis bei Reuter, Tischa Pflaumbaum, HR2 Kulturjournalistin, danke, dass Sie uns mitgerissen haben. Wir reisen jetzt ab, das war der Tag heute über Bayreuth, Hitlers Hoftheater über Deutschland und Wagner über Gralssuche und Nibelungentreue. Wir sind morgen wieder für Sie da. Mein Name ist Angela Fitscher, einen schönen guten Abend.
HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.